Blume, ich bin noch in den Ferien und Sie nicht. Herzlich willkommen trotzdem zu unserem neuen intergalaktischen Podcast. Ich bin entspannt, ich bin braun gebrannt, sehe wie immer im Urlaub sehr, sehr gut aus. Es geht mir auch sehr, sehr gut. Alle sind entspannt, niemand streitet sich,
Stopp!
so wie es in den Ferien
Stopp!
zu sein hat.
Jetzt kommt das Intro und ich will Sie tanzen sehen, Augstein. In Ihren kurzen Hosen, braun gebrannt,
Wow.
tanzen sehen. Und jetzt das Intro.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Augstein, seien Sie froh, dass Sie weit weg sind und im Roséloch liegen an der Côte d'Azur oder sonst wo. Denn hier ist nur das Sommerloch und das füllt sich mit den Versuchen, möchte ich sagen, der regierenden Parteien eine strukturierte, kluge Debatte über den Sozialstaat und seine Zukunft zu führen. Und wo das endet, kann man daran sehen, dass Markus Söder was Richtiges gesagt hat. Passiert jetzt auch nicht alle Tage, aber da hat er was Richtiges gesagt. Er hat nämlich vorgeschlagen, dass alle ukrainischen Flüchtlinge, ungefähr 1,1, 1,2 Millionen Menschen, die Bürgergeld beziehen, überwiegend, bitte jetzt etwas anderes beziehen wollen sollen, nämlich Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist 100 Euro weniger pro Monat pro Kopf, weil das wird alles zu teuer. Und da hat er einen gewissen Punkt.
Also ich muss sagen, ich stimme ja mit Markus Söder gar nicht so oft überein, obwohl ich ihn einen ganz lustigen Politikdarsteller finde, wie er sich verkauft im Internet, in seinen Kostümen zum Fasching und so weiter. Ich habe so eine gewisse Grundsympathie für diese Art von aussterbendem Männertypus, das muss man ja auch dazu sagen. Aber in diesem Fall stimme ich tatsächlich auch inhaltlich mit ihm überein und deshalb fangen wir, lieber Kollege Blome, diese Folge unseres kleinen Podcasts mit der ungewöhnlichen Situation an, dass wir einer Meinung sind. Denn die ukrainischen Kriegsflüchtlinge sollten meiner Meinung nach weder Bürgergeld noch Asylbewerberleistungen irgendwas beziehen, sondern einfach Arbeitsstellen, oder? Ich finde, das wäre doch eine gute Idee, wenn die Leute einfach Jobs machen und dass sie das können und dazu auch durchaus in der Lage sind, zeigen sie ja in den anderen europäischen Ländern, denn da arbeiten sie ja zu einem viel, viel größeren Teil als in Deutschland, also in Polen und Tschechien zum Beispiel 80%, in Dänemark 78% der Flüchtlinge in Arbeit aus der Ukraine, in Deutschland nur 20, 35%. Da machen wir hier einfach was falsch, würde ich sagen.
In Deutschland ist es ein Drittel. Es ist ein bisschen mehr geworden über das letzte Jahr hinweg. Aber da wollte ja der damalige Arbeitsminister Hubertus Heil den Turbo zünden. Und da muss ich sagen, das war so ein Turböchen vielleicht. Ein Böchen. Denn das hat tatsächlich nur bis zu einem Drittel jetzt die Quote nach oben getrieben. Das langt natürlich bei weitem nicht. Dann stelle ich Ihnen eine Frage. Ich habe gelesen, dass die mangelnde Aufnahme von Arbeit seitens der ukrainischen Flüchtlinge an vielem hängen mag. Unter anderem aber auch daran, dass ukrainische Flüchtlinge in Deutschland das Gefühl haben und auch kundtun, sie würden gerne höher bezahlte, gut dotierte und Jobs annehmen, die ihren Ausbildungen, formalen Ausbildungen aus der Ukraine eher entsprechen.
Gut, das kann ich ja verstehen.
Und da frage ich mich, ja, das kann man wollen, aber gibt es darauf ein Recht? Oder müsste man eigentlich sagen, kann schon sein, dass du eigentlich was Besseres könntest und solltest, aber so gut ist dein Deutsch noch nicht. Fang bitte mal 2 Etagen tiefer an und lern bei der Arbeit, bei der einfachen Arbeit, Deutsch und dann geht's halt weiter für dich.
Nein, aber jetzt,
Oder ist das
ja, jetzt
grausam?
mal Polemik und mal Spaß beiseite, weil das wird mir jetzt hier schon wieder, das kriegt schon wieder so einen giftigen Twitter- und AfD-Sound, was Sie da gerade gesagt haben. Aber ich finde, oder vielleicht bin ich auch empfindlich geworden durch den vielen Rosé in der Sonne, wer weiß. Verstehen Sie, Sie müssen sich auch klar machen, das Leben hier im Süden ist mild und sanft. Da geht man nicht so ruppig miteinander um, wie Sie mit mir oder wie Söder mit den ukrainischen Bürgerkriegsflüchtlingen das gerne möchte. Tatsache ist aber doch, dass wir hier. Das ist doch eigentlich ein super Beispiel für eine echte Fehlsteuerung des deutschen Sozialstaats, weil das ist ja geradezu wie im Labor, weil es ist ja nicht so, dass die Deutschen die faulen Flüchtlinge abbekommen haben und die Dänen die fleißigen, sondern im Prinzip sind es ja die gleichen Leute, die sich offensichtlich in unterschiedlichen Situationen sehr unterschiedlich verhalten. Und offenbar ist es in Deutschland halt so, dass es sehr leicht gemacht wird, einfach, Entschuldigung, auf der faulen Haut zu liegen und von Staatsknete zu leben, während das offensichtlich in Dänemark nicht so einfach ist. Polen lassen wir mal raus, weil dort vielleicht wirklich wegen der Sprache es für die Leute einfacher ist, unterzukommen. Aber ich glaube, dass von Ukrainisch zu Dänisch ist der Weg vermutlich noch weiter als zu Ukrainisch zu Deutsch. Insofern zeigt Dänemark vielleicht wirklich, wie man besser umgehen sollte mit Flüchtlingen, mit dieser speziellen Kategorie von Flüchtlingen. Und vielleicht sollte das hochmütige und auf seinen Sozialstaat inzwischen fälschlicherweise stolze Deutschland da mal ins Ausland gucken und mehr lernen. Also weiß jetzt gar nicht, da können wir uns jetzt echt nicht streiten. Ich finde es ehrlich gesagt ein Skandal, wenn man bedenkt, wie viel Geld da über die Wupper geht und wie knapp alles ist.
Augstein, Sie müssen gar nicht nach Dänemark schauen, Sie müssen sich nur umdrehen und in Ihre eigene Vergangenheit schauen, die zum einen seitens der SPD ja aus dem Bürgergeld bestand. Und das Bürgergeld ist ja die, wenn man so will, Beweislastumkehr par excellence. Nicht der Arbeitslose muss versuchen, zurück in die Arbeit zu kommen, sondern das Arbeitsamt muss ihn überzeugen, dass er wieder arbeiten soll, indem es ganz tolle Angebote macht, aber ohne Druck. Oder noch eine Weiterbildung anbietet, damit es nachher tatsächlich jemand als Raketentechniker arbeiten kann. Dauert halt einen Moment, bis er zum Raketentechniker ausgebildet ist. Macht aber nichts, weil so lange kriegt er ja Bürgergeld. Das heißt, da sind so falsche Anreize im Bürgergeld angelegt gewesen, weil die SPD das Hartz IV und nur bis dahin müssen sie zurückschauen, abwickeln wollte, dass das genau andersrum handhabt und sagte, wir gucken nach Arbeit für dich und wenn es eine bisschen schlechter qualifizierte Arbeit ist als die, die du zuvor gemacht hast, nimmst du sie trotzdem. Wir haben einen Zustand, wo wir also 3 Millionen Arbeitslose haben und über 1 Million offene Stellen. Und diese Sachen kommen nicht zusammen, weil der Druck, Stellen anzunehmen, offenkundig nicht groß genug ist. Und dabei würde das, nämlich die massenhafte Aufnahme von Arbeit, wirklich Geld sparen. Mit dem Rumgekürzen an einzelnen Leistungen kriegen sie gar nichts zustande, im Geld ausgedrückt. Sie müssen die Leute in Arbeit bringen.
Ja.
Und dazu müssen sie den Druck zur Arbeitsaufnahme erhöhen.
Ja.
Ob nun für Ukrainer oder für Deutsche, ganz egal.
Ja.
Werbung.
Hast du heute mit dem Wetter gerechnet?
Du meinst erst Sonne und dann Weltuntergang?
Das Wetter macht, was es will. Gut, wenn wenigstens du einen Plan hast. Mit der Wohngebäudeversicherung der Versicherungskammer Bayern. Die bietet besten Schutz auch bei Starkregen und Hochwasser. Gleich informieren. Versicherungskammer Bayern.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Aber Blume, ich bin doch der Meinung, dass die SPD ein Sozialstaatsverständnis hat, was aus einer anderen Zeit kommt. Ich bin für den Sozialstaat. Ich glaube, dass er unser Land lebenswert macht und den Menschen hilft, ihre Würde zu behalten, auch unter schwierigen Bedingungen. Ohne Spaß. Der Sozialstaat ist eine, wenn nicht vielleicht die allergrößte Errungenschaft, die wir hier haben, zusätzlich mit der Freiheit und so weiter. Aber die SPD hat davon ein altertümliches Verständnis. Und das ist ein Riesenproblem der SPD. Und ich bin nun auch glücklicherweise kein Politiker. Ich kann zu den Genossen nur von draußen zurufen. Reformiert euer Sozialstaatsverständnis. Passt es an eine neue internationale Gegebenheit, an die Migrationswirklichkeit, meinetwegen auch an die Kriegswirklichkeiten, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Das Sozialstaatsverständnis der SPD kommt aus den 60er, 70er Jahren, als es halt möglich war. Ich glaube, in einer Migrationswelt funktioniert das so nicht mehr. Ich glaube, in einer Migrationswelt müssten sie in dem Maße, in dem sie die Grenzen zwangsläufig irgendwie ein bisschen öffnen, auch den Sozialstaat zurückfahren, weil er sich sonst überfordert. Und das überfordert die Demokratie, das überfordert die Wähler und dann fliegt einem alles um die Ohren. Das ist
AfD-Sprech.
Ich weiß, aber...
Entschuldigung, Sie machen es ohne zu wollen, nee, weiß ich.
Nein.
Ohne zu wollen machen Sie AfD-Sprech.
Nein, stopp.
Dass die Migration den Sozialstaat überfordert.
Das ist so.
Das stimmt nicht.
Natürlich stimmt das und das ist auch gar nicht schlimm. Denn wie gesagt, der Sozialstaat ist auch Teil eines lebendigen Prozesses, nämlich Teil unserer Wirklichkeit und muss sich auch verändern und sich anpassen. Natürlich ist das AfD-Sprech. Woher hat denn die AfD ihre großen politischen Erfolge? Warum ist sie denn im Osten Volkspartei und ist im Westen auf dem Weg dahin? Das liegt doch nur daran, dass sie Probleme benennt, die real sind. Sie gibt die falschen Antworten, weil es halt eine rechtsextreme Partei ist, die ich zutiefst verachte. Aber die Probleme, die sie benennt, sind ja da. Sonst wären sie doch nicht so erfolgreich, Mann.
Ja, aber sie analysieren ähnlich falsch wie die AfD. Das finde ich überraschend. Ich weiß, unterstelle Ihnen auch gar nicht, dass Sie das zum Wohle der AfD tun wollen. Aber der Fehler ist dennoch frappant oder frappierend.
Ich glaube, frappant ist, glaube ich, so eine Klarsichtfolie, die man so über Essen macht, wenn man es frisch halten will im Kühlschrank. Frappant, wissen Sie?
Sie meinen Gefrierbrand? Nein. Habe ich Gefrierbrand? Oh Gott, die Gäste kommen. Oh Gott, mein Chef kommt. Also jetzt nochmal zurück zum Thema. Der Sozialstaat, so wie er inzwischen gebaut ist in Deutschland, hat in sich ein Problem. Und das hätte er auf katastrophale Weise, sich selbst auffressende Art und Weise, in jedem Fall, und zwar ganz unabhängig von der Frage, ob Migration dazukommt oder nicht, kann sein, dass Migration den Problemdruck noch erhöht, weil es einfach die Zahl der Menschen im Sozialstaat zumindest zeitweilig erhöhen kann. Aber der Sozialstaat, so wie wir ihn haben, wäre auch ohne jede Migration nicht mehr funktionstüchtig. Auch wenn die Bevölkerung von hier an stabil bliebe oder noch um 5 Millionen schrumpft, dieser Sozialstaat kann nicht länger so funktionieren, weil er viel zu kompliziert geworden ist, sodass die wirklich Bedürftigen an ihrer Anspruchsverwirklichung scheitern, weil es so kompliziert ist. Und weil er so ineffizient ist und so einen Verwaltungsaufwand produziert hat, dass das meiste Geld von sich selber aufgegessen wird, nämlich bei der Verwaltung der Ansprüche, die dann sowieso nicht erfüllt werden, weil es alles viel zu kompliziert ist. Das ist schon echt krass, das ist Kafkaesk, was da gewachsen ist, mit 500 Sozialleistungen, von denen keiner genau weiß, wer die eigentlich beantragt und wer sie eigentlich kriegt und ob das wirklich effizient ist und ob das Geld gut angelegt ist. Es verschwindet einfach. Und die Geschichte mit den Ukrainern und dem Bürgergeld ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das sieht dann so aus, als würde Migration diesen Sozialstaat, der heile ist, kaputt machen. Und das genau ist nicht der Fall. Sie könnten diesen Sozialstaat auch ohne Migration nicht haben. Nicht mehr länger.
Stopp, Blume, ganz kurz. Noch ein Wort zu den Ukrainern. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksiy Makeyev, ja, der Nachfolger der alten Krawallnudel, die wir hier vorher hatten, Namen schon wieder vergessen, war aber wirklich eine große Nummer, der Mann. Herr Makeyev macht gar nicht so viel von sich reden. Jetzt hat er allerdings gesagt, er findet es unmöglich, dass die Ukrainer die Sündenböcke sind für die strukturellen Probleme des deutschen Sozialsystems, also des deutschen Sozialsystems, von dem die im Übermaß profitieren. Und dass sie nicht arbeiten, das liegt eben nicht an den Ukrainern, sondern an den Hürden der Integration und so weiter, also auch Bürokratie und so. Das heißt, der Botschafter des Landes, wo der Präsident gerade versucht hat, Zelensky, die Korruptionskontrollen auszuhebeln, beklagt sich über zu viel Bürokratie in Deutschland. Finde den Fehler. Es kann natürlich sein, dass der Ukrainer gewöhnt ist, ganz ohne Bürokratie einfach tätig zu werden, so wie in der Ukraine, und sich dann wundert, dass es hier irgendwie so Verfahren gibt. Oder ist das jetzt gemein, wenn ich diese Assoziationskette so verfolge, lieber Blume?
Ich glaube, gemein wäre der falsche Ausdruck. Ich glaube, das Wort dafür ist, lassen Sie mich nachdenken. Das Wort dafür ist Vorurteil. Das Schlimme ist, das war natürlich echt, echt, echt selten doof und ganz schön bedenklich, dass der ukrainische Präsident tatsächlich eine Zeit lang versucht hat, die Antikorruptionsbehörde unter seine Kontrolle zu bringen. So geht es ja noch nicht. Da es aber eine Demokratie ist und eben keine Diktatur, hat er das korrigieren müssen unter dem Druck der Öffentlichkeit, des Parlaments und so weiter. Da sieht man, dieses System funktioniert halberlei.
Stopp, das stimmt nicht.
Und trotzdem haben Sie natürlich recht. Auf den ersten Blick wirkt es ganz schön undankbar, wenn der ukrainische Botschafter sagt, ach, das tut uns auch leid, dass wir hier nicht arbeiten können, so zumindest nur zu einem sehr kleinen Teil, weil es ist sehr bürokratisch. Der Haken ist halt, es klingt undankbar, ja, da bin ich bei Ihnen und lädt zu allerlei Vorurteilen und schlechten Witzen ein, aber wahrscheinlich stimmt es eben auch zu einem ganzen Stück weit, das ist hier super bürokratisch. Und wenn Ukrainer sagen, ihr verlangt von uns perfekte Deutschkenntnisse, bevor wir arbeiten, aber ihr stellt keine Deutschkenntnisse bzw. Deutschkurse zur Verfügung, dann haben diese Leute natürlich einen gewissen Punkt. Also es liegt nicht nur daran, dass das Bürgergeld vielleicht ein bisschen zu üppig bemessen ist, dass der Druck, Arbeit, auch einfache Arbeit aufzunehmen, zu gering ist. Dazu kommt, und dafür können die Ukrainer dann wirklich nichts, eine echte Bürokratie, die eben gewuchert ist in diesem Sozialstaatsdschungel.
Blum, ich glaube, wir müssen aber kurz auch noch mal über ein anderes Thema reden, über unser beider gemeinsames Anti-Lieblingsthema, nämlich den Krieg im Gazastreifen, den Israel führt seit langer Zeit mit sehr, sehr hohen Opfern als Antwort auf den terroristischen Anschlag der Hamas im Oktober 23. Aber und über einen besonderen Aspekt dieses Krieges, nämlich über den Propaganda War, über den Propagandakrieg, der da geführt wird inzwischen und der teilweise echt eklig ist, weil wir wissen, dass dort Leute hungern und dann werden zur Dokumentation dieses Hungers Kinder gezeigt, die ausgemergelt sind und dann wird nachher gesagt, halt, dieses Kind ist nicht ausgemergelt, weil es hungert, sondern weil es eine Erbkrankheit hat. In der Welt steht dann übrigens auch noch, die Erbkrankheit hat es, weil die Leute da immer so untereinander Kinder kriegen und dann führt das zu einer genetischen Degeneration. Und dadurch wird sozusagen der Eindruck erweckt, dass in Wahrheit dieser Hunger gar nicht so schlimm ist. Und das hat einen Perversionsgrad und einen Zynismusgrad erreicht, der mir echt die Sprache verschlägt, muss ich wirklich sagen. Also der Propagandakrieg wird hier auch echt fies inzwischen geführt, finde ich.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Augstein, ja, das Problem haben Sie ja schon aus Versehen, wenn man so will, in einem Wort benannt. Propagandakrieg. Propaganda ist natürlich Verzerrung, Überblasung, Verfälschung der Wirklichkeit. Und hier ist das Dilemma beinahe noch komplizierter meines Erachtens. Es gibt Hunger in Gaza und daran sind die Israelis offenkundig mindestens mitschuld. Und die Hamas trägt auch einen Teil der Schuld, aber das will ich mal beiseite lassen. Es gibt also Hunger, aber zugleich wird er massiv inszeniert. Und diese Inszenierungen werden dann mitunter, in diesen Fällen zumindest, überführt, dass sie nicht nur Inszenierungen, also in Szene setzen von etwas Realem sind, sondern etwas eine Lüge sind zum Teil. Oder eine grobe Irreführung zumindest. Also müssen wir möglicherweise damit leben und damit tun sich beide Seiten sehr, sehr schwer, wenn ich das von außen betrachtend sagen darf, dass es diesen Hunger gibt, dass er beinahe wie eine Waffe eingesetzt wird oder zumindest, dass es droht, dass es so weit kommt. Und auf der anderen Seite gehen da Leute hin, die damit Propaganda machen wollen und auch vor einer verfälschenden Inszenierung nicht zurückschrecken.
Blume, ich finde es gut und anerkennenswert, dass Sie versuchen, das zu differenzieren. Das versuche ich auch, weil das Thema dafür echt zu heikel und auch zu fies ist. Aber der Verdacht liegt schon sehr, 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 sehr nahe, dass diese Umkehrung der Argumentation, also eigentlich ist die Hamas schuld an der Hungersnot. Eigentlich sind die Bilder, mit denen wir hier bearbeitet werden, zum Teil wenigstens gefälscht. Dass diese Umkehr der Argumentation den Zweck hat, abzulenken von dem katastrophalen Versagen oder den katastrophalen Verbrechen der Israelis im Gazastreifen. Diese Vermutung liegt ehrlich gesagt schon sehr, sehr nah. Ich meine, es hat jetzt gerade schon wieder eine internationale Journalistenorganisation gesagt, dass die Israelis und auch die Hamas verhindern, dass überhaupt ein klares Bild erzeugt wird davon, wie dort die Situation ist, weil Journalisten einfach in das Land nicht reinkommen. Seit 21 Monaten riegeln die Israelis de facto den Gazastreifen ab und seit 21 Monaten lassen die Israelis offiziell keine Journalisten mehr rein in das Land. Das heißt, wenn wir hier sitzen und sagen, wir wissen nicht genau, wie es dort aussieht, dann liegt das vor allen Dingen daran, dass die Israelis verhindern, dass wir es wissen. Jetzt können Sie mal überlegen, warum die das tun. Es liegt jedenfalls nicht daran, weil sie die Journalisten schützen wollen, denn es gab inzwischen schon viele, viele Situationen, wo Journalisten durch israelische Armee ums Leben gekommen sind, obwohl sie ganz eindeutig als Pressemitglieder ausgewiesen waren. Das heißt, die Rücksicht der Israelis ist nicht der Grund. Und das ist Teil der israelischen Strategie, die darin besteht, dass wir eben gar nicht wissen sollen, was im Gazastreifen wirklich geschieht.
Aber Augstein, jetzt gehen Sie doch in die Falle. Wenn wir versuchen, das zu differenzieren, dann können Sie doch nicht über die Lage im Gazastreifen und wer hat was verursacht, beziehungsweise wer zielt auf welchen Zustand ab, reden, ohne die Hamas zu erwähnen. Also zum einen die Hamas, die offenkundig Teile, größere Teile, kleinere Teile der Lebensmittel unterschlägt, die dann noch reinkommen und es kommen zu wenig rein. Das gebe ich Ihnen ja sofort zu. Aber das wird dann auch noch genommen, als Geisel genommen, wenn man so will, von der Hamas. Und zum Zweiten, wer ernsthaft auch als Palästinenser, als Bewohner Gazas, der Welt Auskunft geben wollte über die Zustände im Gazastreifen und dabei erwähnen würde, ein Teil des Problems ist aber auch die Hamas, weil das ist halt eine Diktatur gnadenloser Natur, der wäre ein toter Mann. Das heißt, wir werden uns auch weiter über die Hamas unterhalten müssen und ich finde es, das unterstelle ich nicht Ihnen, aber manch anderem, der hier in Deutschland an dieser Debatte teilnimmt, ich finde es pervers, wie jetzt versucht wird, mit den Folgen eines Krieges, mit den Folgen einer längst übersteuerten, ziellosen Kriegsführung, zumindest in Teilen der Israelis, Politik zu machen, um die Hamas zu exkulpieren, also aus dem Zentrum der Debatte rauszunehmen. Aber sie steht im Zentrum, sie ist das Zentrum des Problems von Tag 1.
Nein.
Bis heute.
Ja, aber das ist so eigenartig. Ich finde diese Argumentationsführung so sonderbar. Das ist so, natürlich geht es die ganze Zeit um die Hamas. Dieser Krieg findet jetzt statt, weil die Hamas einen terroristischen Angriff auf Israel geführt hat. Die Israelis haben inzwischen 60.000 Palästinenser, ja, plus minus, keine Ahnung, umgebracht im Kampf gegen die Hamas. Natürlich geht es um die Hamas. Das ist so eine merkwürdig, ich verstehe sie überhaupt gar nicht. Aber unsere Adresse, wenn wir reden, wenn wir fragen, soll die EU Sanktionen machen? Sollen die Deutschen Waffen liefern? Wie soll sich die deutsche Bundesregierung verhalten? Unsere Adresse ist doch die israelische Regierung und nicht die Hamas, weil wir unterstützen ja nicht die Hamas mit Waffen und wir müssen uns doch nicht darüber nachdenken, ob wir die Hamas sanktionieren oder nicht. Das geschieht doch bereits alles. Mann, unsere Frage ist doch, wie verhalten sich die Israelis in diesem Krieg, weil die Israelis unsere Partner sind und unsere Freunde sind und unsere Verbündeten sind und von der EU zum Beispiel irre viel Geld bekommen für irgendwelche Drohnenforschungen und so weiter und man sich die Frage stellen muss, Sanktionieren wir jetzt Israel für das, was es im Gazastreifen tut? Ja oder nein? Es ist so eine komische, mich ganz nervös machende Diskussionskultur, dann zu sagen, ja, nein. Das ist zwar eine wichtige Frage, aber lass uns mal über die Hamas reden. Und ich sage, wir reden nicht über die Hamas, wir bekriegen sie die ganze Zeit. Himmel. Und jetzt reden wir aber darüber, inwieweit müssen wir Israel durch Politik dazu bringen, dort eine andere Verfahrensweise an den Tag zu legen. Fällt Ihnen das so schwer, das auseinanderzuhalten? Also ich kann das ganz gut eigentlich.
Ja, das merke ich auch schon, aber Sie halten zwei Dinge auseinander, die man besser nicht auseinanderhalten sollte, wenn man sie als eins betrachten ja muss. Also noch einmal, wenn Sie sagen, man müsste die Israelis sanktionieren für die Kriegsführung, dann meinen Sie ja in Wahrheit für die Folgen der Kriegsführung. Und das könnte ja auch berechtigt sein.
Für die Art und Weise.
Wenn Sie aber über die Folgen, also das, was passiert in Gaza.
Stopp! Für die Art und Weise der Kriegsführung. Das sag nicht ich, das sagt die EU-Kommission. Hören Sie doch jetzt bitte. Ich rede, langsam wird es auch grotesk.
Ja, Moment, aber das ist aber nicht meine Meinung. Ich wäre bereit, über Sanktionierung oder Druck oder was auch immer nachzudenken, um die Folgen dieser Kriegsführung einzudämmen oder zu revidieren. Aber dazu müsste ich wissen, dass die Folgen wirklich mit der israelischen Kriegsführung überwiegend zusammenhängen und nicht auch zu einem gewissen größeren, kleineren, mittleren Teil mit der Existenz bzw. dem Verhalten der Hamas zusammenhängen. Verstehen Sie? Sie müssen die Schuldfrage in Anführungsstrichen schon noch klären, bevor Sie zum Urteil und dann auch zur Verstreckung des Urteils schreiben.
Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Offensichtlich. Außerhalb von Deutschland sind inzwischen mehr oder weniger alle Leute zu dem Schluss gekommen, dass die Israelis die Hauptverantwortung für diese Hungerkatastrophe in Gaza tragen, um es jetzt mal ganz klar zu sagen. Also das ist wirklich, und das jetzt, ich lese Ihnen das gerne vor, was die EU-Kommission dazu sagt. Die EU-Kommission sagt, mit seiner Intervention im Gazastreifen und der daraus resultierenden humanitären Katastrophe, einschließlich tausender ziviler Todesopfer und einer rapide steigenden Zahl von Fällen extremer Unterernährung, insbesondere bei Kindern, verletzt Israel die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht und verstößt damit gegen einen wesentlichen Grundsatz der Zusammenarbeit zwischen der EU und Israel. Das sagt nicht Greta Thunberg. Das sagt auch nicht ein wirrer BDS-Aktivist aus Göttingen. Das sagt die EU-Kommission. Und Sie sitzen jetzt immer noch da und sagen, nein, wir müssen schon erst noch mal ganz genau gucken, wer jetzt wirklich im Detail für was und so weiter. Diese Frage ist geklärt. Sie wollen bloß die Antwort nicht akzeptieren. Und das finde ich langsam echt irritierend.
Naja, diese EU-Kommission war ja auch bereit, jede Menge Geld in den Gazastreifen zu kippen, als sie wusste, dass die Hamas, die sie als Terrororganisation gelistet hat, dieses Geld verwaltet. Ja, also, die EU-Kommission kann schon sein, wichtige Stimme, bin ich immer dabei, wissen Sie ganz genau, großer Fan und in großer Überzeugung auch. Und ja, die israelische Kriegsführung ist, ich weiß nicht, ob außer Kontrolle geraten, zumindest hat sie jedes Maß für den Moment verloren. Und trotzdem werden sie nicht deswegen aufhören können, sich über den Kern des Problems zu unterhalten, aus dem alle Folgen entstanden sind. Und das ist die Existenz der Hamas. Das haben doch selbst arabische Staaten anerkannt.
Ich bin doch Ihrer Meinung.
Das finde ich ja, hatte ich letztes, glaube ich, mal schon einmal gesagt. Das ist doch der eigentliche
Aber es
Vorgang.
Es geht doch jetzt um diese Leute.
Dass die arabischen Staaten sagen, okay, wir haben es begriffen, die Hamas
Aber es geht ist um die Leute, die hungern.
Die sagen es
geht jetzt.
Und jetzt referieren Sie auf die EU-Kommission.
Nein, es geht jetzt um die Leute, die heute hungern. Und es geht um einen Kanzleramtsminister, der echt kontrafaktisch ins Fernsehen, übrigens in Ihren Sender bei NTV gesagt hat, das Problem ist nicht Israel, sondern das Problem ist, dass 50 bis 90 und mehr Prozent der Hilfslieferungen von Terroristen, von der Hamas, von organisierter Kriminalität gekapert werden und gar nicht da ankommen, wo sie hin sollen. Das sagt er einfach. Woraus dann? Ich will Ihnen das nur mal referieren, weil wir haben angefangen mit Propagandakrieg. Da muss man mal ganz genau hingucken. Wo dann Herr Kiesewetter, der echt ein schlimmer Büchsenspanner ist, wenn es um solche Fragen geht, von der CDU sagt, warum wirft Deutschland Hilfspakete über Gaza ab, die laut Bundeskanzler bis zu 100% in Hamas-Hände fallen? Also bis zu 100% plötzlich, ja? Und dann gucken Sie, Moment mal, wie ist das eigentlich mit der Hamas? Klaut die Hamas alle diese Hilfslieferungen? Ist das eigentlich wirklich so, dass der Bundeskanzler und sein Büchsenspanner Kiesewetter und sein Kanzleramtsminister frei, das einfach so verkünden. Und dann recherchieren sie und dann finden sie, es gibt keine Beweise von der israelischen Armee für eine systematische Abzweigung der Hilfsgüter durch die Hamas. Steht in der New York Times. Es ist einfach, und das meine ich mit Propaganda, das heißt, die Israelis streuen, die Hamas klaut das ganze Zeug. Wir würden ja mehr machen, aber die klaut das. Die deutsche Politik greift das begierig auf, weil sie irgendein Argument braucht, um ihre feige Politik gegenüber Israel zu rechtfertigen. Die New York Times recherchiert und stellt fest, dafür gibt es überhaupt gar keinen Hinweis, dass das so stimmt, wie die Israelis das sagen. Das nenne ich Propagandakrieg und die deutsche Politik fällt darauf rein. Und das ist echt erbärmlich.
Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich erinnere Sie an das Video des Mannes, der auf einer Kreuzung im Gazastreifen nahezu totgeprügelt wurde, weil er es gewagt hatte, zu sagen, dass die Hamas korrupt sei. Öffentlich auf dieser Kreuzung gesagt hatte, er sei korrupt und daraufhin wurde er fast totgeschlagen. Und zwar vor aller Augen, das war dann auch eine Art von Propaganda, mehr so zynisch gesprochen, nach innen gewandt an die eigene Bevölkerung. Also ich glaube, es hat keinen Sinn, wenn wir jetzt anfangen zu versuchen, darüber zu rechten, welchen Charakter die Hamas hat oder wie viel von den Lebensmittellieferungen sie kontrolliert, wahrscheinlich 100%, weil sie diesen Streifen kontrolliert und wie viel sie davon abzweigt, zynischerweise, um sich selber zu ernähren. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Interview mit dem Außenminister geführt, das sagte er ganz am Anfang, das war noch vor den Airdrops, ein, zwei Tage vorher, da sagte er, wir wissen es nicht, wir werden nicht wissen, wie viel davon die Hamas abzweigt. Was aber auch heißt, wir können keineswegs sicher sein, dass sie nicht einen größeren Teil, einen viel zu großen Teil davon abzweigt. Einfach, weil sie das Gebiet komplett kontrolliert, wie eine 100% sauber funktionierende Diktatur.
Blome, ich verstehe Sie doch. Der Konflikt ist doch real, das Problem ist real. Nochmal meine Frage, warum lassen die Israelis dann nicht einfach Journalisten ins Land, um da ihre Arbeit zu tun? Und warum sperren sie das Land seit 21 Monaten komplett ab, so dass wir einfach nicht wissen können, was dort passiert? Können Sie mir das dann mal erklären?
Auch schon, ich weiß nicht, wie oft und wie weit Journalisten in den Gazastreifen reinkommen. Unsere Kollegin ist vor kurzem zumindest hinter die Grenze in den Gazastreifen gebracht worden, geführt worden von der israelischen Armee, um ihr zu zeigen und anderen Medien auch, dass in einem großen Lager unter freiem Himmel UN-Hilfsmittel, also Lebensmittel, verrotten, weil die Verteilung blockiert wird, nicht funktioniert, warum auch immer. Das war natürlich embedded, wie man da im Journalismus-Sprech so sagt. Also natürlich war das geführt von der israelischen Armee. Die haben uns gezeigt, was sie uns zeigen wollten. Und trotzdem haben wir uns das angeschaut, wissend um diese Einschränkung. Und natürlich müsste wahrscheinlich jeder Journalist sich auf die Hilfe und den Schutz der israelischen Armee verlassen, wenn er da reingehen will. Und das macht es natürlich schon mal doppelt kompliziert. Das ist in jedem Kriegsgebiet so. Das ist auch an der ukrainisch-russischen Frontlinie so. Da werden sie mit der ukrainischen Armee oder, wenn sie von der anderen Seite kommen, mit der russischen Armee hingebracht.
Ja, Blume, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist eben der große Unterschied zwischen diesem Krieg in Gaza und dem in der Ukraine. In der Ukraine gibt es eine Front und in Gaza ist einfach das gesamte Gebiet die Front, weil meiner Meinung nach dieser ganze Krieg gegen die gesamte Bevölkerung geführt wird und nicht nur gegen die Hamas, aber da kommen wir, glaube ich, auch heute wieder nicht zusammen, oder?
Man wird sehen, ob der israelische Premier Netanjahu wirklich seine Drohung oder seinen Plan wahrmachen will, den ganzen Gazastreifen zu besetzen. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, ohne dass ich da großer Militärexperte bin, dass man eigentlich darauf setzen muss, dass die Militärs, das israelische Militär, ihm davon abrät. Denn das scheint mir, das kann man nicht gewinnen.
Okay, Blome, dann hoffe ich jetzt einfach auf das israelische Militär. Für mich auch eine ungewöhnliche Situation. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Dann machen wir weiter, oder?
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.